Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life zu unserer zweiten Folge mit unseren Experten Sebastian Lang und Till Böhme. Es gab noch nicht viele Berührungspunkte. Jetzt haben wir eine gemeinsame Folge aufgezeichnet. Herr Böhme vertritt ein Start-up. Herr Lang ist quasi im Anwendungsbereich selbst unterwegs in der Rettungsmedizin. Heute habe ich eine Frage mitgenommen von unseren ZuhörerInnen. Wir haben das immer mal wieder, dass Leute uns feedbacken, ja, ich verstehe das, worüber ihr redet, aber ich kann mir das dann doch so in der Praxis, im Anwendungsbereich nicht ganz so konkret vorstellen. Deshalb, Herr Lang, starten wir heute direkt mit Ihnen. Vielleicht mögen Sie uns quasi mal mitnehmen in einen Einsatz und uns quasi sagen, worauf kommt es da an? Was sind vielleicht erste Untersuchungen, erste Werte, die einfach gemacht werden? Warum ist Herr Böhme sozusagen mit seinem Team überhaupt auf die Idee gekommen, auf die sie gekommen sind? Und wie findet dann die Idee dort in Zukunft eine Anwendung? Herr Lang.
Sehr gern. Da muss man mit einer Mehr ein bisschen aufräumen. Das rettungsdienstliche Setting und Rettungsmedizin insgesamt ist in der Regel in Deutschland eine geriatrische Medizin geworden. Ja, oft auch Hausarztersatz. Unsere Patienten sind meistens über 70 Jahre alt, befinden sich entweder alleinwohnend in Pflegeeinrichtungen oder in Einrichtungen des betreuten Wohnens. Das ist so unser Hauptbetätigungsfeld und daraus erschließt sich auch, dass vor allen Dingen Notfälle oder Einsätze, die die innere Medizin betreffen, uns am meisten tangieren. Das ist wesentlich zu wissen für alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir gehen einfach mal in ein ganz normales alltägliches Setting hinein. Und wir würden jetzt alarmiert werden. In Jena wäre das so, dass wir für einen internistischen Notfall in einem häuslichen Bereich alarmiert werden. Meistens ist es ja der Patient nicht selber, der anruft, sondern ein Angehöriger im häuslichen Umfeld, der anruft, der sich besorgt über seinen Angehörigen äußert und deswegen den Notruf wählt. Die erste Herausforderung ist ja in Deutschland, das wissen Sie, dass der Notrufer praktisch selber einschätzen muss, ob das ein Einsatz ist, der für den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, die 116, 117, notwendig und erforderlich ist, oder ob es sich um eine lebensbedrohliche Notlage handelt, wo die 112 gewählt werden muss. Und hier muss ich politisch nochmal eine Lanze brechen. Das ist wirklich grober Unfug, was man sich hier politisch hat einfallen lassen, entspricht auch nicht den Regeln, die wir im internationalen Markt und Setting kennen. Herr Böhme wird das ja sicherlich bestätigen aus anderen Ländern. Wir brauchen eine einheitliche Nummer für medizinische Anliegen. Es ist völlig irrgläubig anzunehmen, dass ein Bürger oder eine Bürgerin praktisch seinen Anliegen einschätzen kann, wie nach Dringlichkeit. Ja? Und das ist doch mal hier eine klare Botschaft, die ich senden muss. Wir brauchen eine einheitliche Notrufnummer und dann die Zuordnung zu den jeweiligen Versorgungssystemen. Wir gehen aber jetzt in unseren Einsatz hinein und der Ehemann für seine betagte Ehefrau hat also jetzt die 112 gewählt, kommt in Deutschland in einer Rettungsleitstelle raus, wird dann strukturiert abgefragt und es wird die Entscheidung getroffen, für diesen Einsatz ein Notarzt-Einsatzfahrzeug zu schicken und einen Rettungstransportwagen, also Fahrzeug im sogenannten Rendezvous-System. Das ist in Deutschland in der Regel so üblich. Die Eintreffzeit in Jena ist in der Regel zwischen 10 und 12 Minuten. Wir werden also hier beim Patienten ankommen. Bei Parallelarmierung fahren die Fahrzeuge in der Regel auch meistens zeitgleich beim Patienten vor. Und dann gehen wir in das rettungsdienstliche Setting hinein. Das heißt, wir führen die Ausrüstungsgegenstände mit. Und wer schon einmal ein Praktikum im Rettungsdienst gemacht hat, weiß, dass das jetzt auch durchaus körperlich schwere Arbeit ist. Ja? Das ist eine EKG-Monitoreinheit mit 7 Kilogramm Gewicht. Das sind in der Regel zwei Notfallrucksäcke, einmal für den Kreislauf, einmal für die Sauerstoffversorgung des Patienten. Dann wird eine Absaugpumpe mitgeführt. Wir haben in Jena dann auch noch eine Tasche, die speziell für den Notarzt vorbehalten ist, wo sich spezielle Ausrüstungsgegenstände befinden, die nur im Notarzteinsatzfahrzeug mitgeführt würden. Sonographiegerät zum Beispiel, das Videolankoskop oder auch zum Beispiel das Verlastungsobjekt für eine Blutgasanalyse durchaus möglich. Ja? Im speziellen Einsatzfall klagt unsere Patientin, die 80 Jahre alt ist, ist und sich eigentlich mit dem Ehemann sonst noch zu Hause gut versorgen kann, darüber, dass sie sich nicht wohlfühlt. Sie kann es nicht näher bezeichnen. In dem Fall würden wir bei der Patientin nach einer kurzen körperlichen Untersuchung, die jetzt bei ihr unauffällig ausfällt, mit der Gerätediagnostik beginnen. Das bedeutet also, wir bekommen eine Blutdruckmessung, wir bekommen ein Signal für die Sauerstoffsättigung im Blut. Routinemäßig wird auch die Temperatur gemessen. Gerade im Rahmen der Corona-Pandemie war das ja extrem wichtig. Der Blutzucker wird bestimmt und wir legen ein Elektrokardiogramm, also das klassische EKG, was jeder vom Hausarzt kennt. Ja? Und in dem Fall werden wir hier praktisch keine pathologischen Werte finden. Es ist alles im Normbereich bei dieser Patientin und trotzdem ist dem behandelnden Notarzt aufgefallen, dass ihm die Patientin nicht gefällt, ohne dass man es klar in Worte fassen kann. Kein Schmerz, keine Luftnot, allgemeines Unwohlsein, körperliche Schwäche. Und hier würde dann im rettungsdienstlichen Alltag jetzt der Transport sich ins Krankenhaus anschließen oder eventuell auch der Verweis an eine hausärztliche Versorgung, weil man diesen Patienten oder diese Patientin jetzt nicht als Notfall deklarieren kann, weil alles, was man im rettungsdienstlichen Alltag jetzt messen kann, sich im Normbereich befindet bei dieser Patientin. So wäre der reguläre Einsatz jetzt in den meisten Rettungsdienstbereichen in Deutschland jetzt abgelaufen.
Um auch hier Klarheit zu schaffen, das Gerät, Herr Böhme, befindet sich dann mit in dem Rucksack und ist quasi nicht im Fahrzeug, damit es im Haus sofort zur Anwendung oder zum Anwendungsbereich, ob jetzt in einem Haus oder wo auch immer das ist, da vor Ort sofort sein kann.
Das wäre so wünschenswert, ja.
Okay. Ich habe zwei Fragen. Einmal an Sie, Herr Lang. Sie haben eingangs gesagt, dass Sie quasi mit einem, wie war das Wort, Mythos, wie auch immer, aufräumen wollen.
Eine Mehr, jawohl.
Genau. Da habe ich mich gefragt, ändert sich das einfach momentan durch den wandelnden Altersdurchschnitt? War das mal anders? Und wie ist da die Prognose?
Also in der Tat ist es so, dass der Rettungsdienst, vor allen Dingen auch unsere Behandlung unter unseren behandelten Patientinnen und Patienten sich verändern. Das betrifft ja die gesamte Gesellschaft zurzeit. Ne? Also wir werden ja immer älter. Es wird immer mehr Single-Haushalte geben, was ja gerade für die Versorgung von erkrankten Patienten eine große Herausforderung ist. Ich kann da, wenn jemand alleine lebt, nicht dem Ehepartner sagen, kümmere dich um ihn. Und wenn es schlechter wird, dann ruf nochmal an. Das muss dann alles der Patient selber machen. Sodass dann also die Schwelle, jemanden zu hospitalisieren, also eine Notaufnahme zuzuführen, viel niedriger ist. Und wir sehen das in der statistischen Erhebung, dass unsere Patienten, die wir im Rettungsdienst versorgen, das betrifft übrigens ganz Deutschland, da gibt es relativ gute Daten dazu, stetig älter werden. Und wir haben auch einen stetigen Aufwuchs an Notarzteinsätzen und rettungsdienstlichen Einsätzen, die eher in die Kategorie Hausarztversorgung gehören. Da haben wir pro Jahr ungefähr einen Aufwuchs zwischen 2,5 und 5% in der Bundesrepublik jedes Jahr.
Werden dann die Einsätze auch mehr?
Die Einsätze in der Gesamtheit werden damit mehr, jawohl. Also wir haben praktisch notärztliche Anforderungen deutschlandweit, die pro Jahr wirklich 2,5 bis 5% mehr werden. Es sind nicht nur die älteren Menschen, die mehr werden, sondern die Einsatzzahlen steigen praktisch stetig an. Ja. Und wir erleben das häufig, das ist eine bekannte Information, die wir von den Angehörigen bekommen, dass sehr oft versucht wurde, der Kontakt an den Hausarzt zu richten. Und Sie wissen ja selber, wie die Hausarztpraxen am Montag um 9 Uhr aussehen. Da wird kein Hausarzt in der Regel ausrücken, um einen Hausbesuch zu machen. Das bindet ja Zeit und in der Zeit könnte der Hausarzt mit Sicherheit in einer Hausarztpraxis 20 Patienten versorgen für eine Stunde, die er einen Hausarztbesuch macht. Da habe ich auch komplettes Verständnis dafür, aber es fehlt praktisch eine Struktur, die dafür sorgt, dass innerhalb der Hausarztöffnungszeiten niederschwellige Hausbesuche durchgeführt werden, die praktisch nicht in die rettungsdienstliche Kompetenz fallen.
Jetzt haben wir natürlich gesagt, es gibt ein Primärspektrum, wenn man sich das Alter anschaut gerade. Aber was ich mich frage, bei dem Produkt, Herr Böhme, kann man wirklich sagen, jetzt aktuell ist das völlig egal, ob Rettungseinsatz bei einem Kind, bei einer Schwangeren, bei einer älteren Person, es findet immer Anwendung? Oder ist es noch, vielleicht gerade nur für das eine Altersspektrum, einsatzfähig und das ein Ziel wäre in Zukunft?
Wir sagen derzeit ab einem Jahr, so ist auf unsere klinische Studie ausgelegt. Es ist aber im Moment so, dass eigentlich jedes Blut analysiert werden kann. Also es ist egal, ob es jetzt ein 10-jähriges Kind ist oder ob es eine 80-jährige alte Person ist. Das Blut ist gleich. Wenn es darum geht, den pH-Wert im Blut zu bestimmen, kann man den bei beiden gleichermaßen bestimmen. Wenn es darum geht, den Kohlenmonoxidgehalt zu bestimmen, kann man es auch gleichermaßen machen. Ja. Das spielt also alles keine Rolle. Ich hatte das letzte vor 2 Wochen erwähnte, ging es auch darum, wo ist die Probe, wo wird die entnommen? Da kann vielleicht Sebastian Lang auch nochmal was zu sagen, dass das entscheidend ist, was man, welche Probe man dann am Einsatzort sozusagen zur Verfügung hat. Aber das Alter spielt da eigentlich keine Rolle.
Ja, okay.
Alter kann man natürlich hinzufügen, dass Verlangs die Altersgruppen, die praktisch nicht mehr sprechen können oder noch nicht sprechen können, ja besonders interessant werden, weil die ja der Anamnese ja ganz schlecht zuführbar sind. Also ein einjähriges Kind kann in der Regel nicht sagen, ob es Luftnot hat oder ob es Schmerzen hat. Genauso sind das natürlich auch die Gruppe am anderen Ende der Altersskala, die Hochbetagten, auch demenzkranken Patienten, Patienten, die aus irgendeinem Grund zum Beispiel intoxikiert sind, wenn Sie an die Gruppe der alkoholkranken Patienten denken, die von uns rettungsdienstlich selbstverständlich mitversorgt werden. Da sind Auskünfte immer nicht gut erhaltbar bei diesen Patientengruppen.
Ja, ich musste auch gerade daran denken, dass ich es immer wieder höre, dass gerade bei kleineren Kindern das ohnehin dann etwas schwieriger oder erschwerter ist, Blut abzunehmen. Das heißt, man überlegt genau, ist da jetzt eine Notwendigkeit oder nicht und macht man es und wenn dann wo, ist ja dann nur eine Jahresspanne, die quasi in Zukunft noch erschlossen wird. Jetzt
genau.
Sind wir ja hier in der Zukunftsfolge. Das heißt, wir wollen uns ein bisschen anschauen, wo wollen Sie selber hin? Was kann in Zukunft möglich sein? Deshalb frage ich mal gleich in meiner Vorstellung die Frage an Herrn Lang. Wir haben in den letzten Podcast-Folgen viel auch über Apps gesprochen, über Anwendungsbereiche, über Möglichkeiten, wie, keine Ahnung, über einen Smartphone Körperwerte getrackt werden. Die einen MedizinerInnen stehen dazu so, die anderen stehen dazu so. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das in der Rettungsmedizin in irgendeiner Form von Interesse ist und wieder so. Wie sind Sie dazu eingestellt? Glauben Sie, das kann, wird es vielleicht sogar schon mit ausgewertet? Spielt es schon eine Rolle? Wird es in Zukunft mehr werden, dass wenn man sagt, die Person hat hier ihr Smartphone liegen, perfekt, da kann ich schon die ersten Daten irgendwie ziehen, erlangen?
Die Möglichkeiten, die ein Smartphone bietet, werden in Regel im rettungsdienstlichen Alltag oder bei der Notrufeingang überhaupt nicht benutzt oder so gut wie gar nicht genutzt, ja. Also wenn der Notruf jetzt in einer Rettungsleitstelle angeht, dann schaffen wir es durchaus mit technischem Aufwand, die Position eines Patienten zu bestimmen. Das ist ja auch von ganz wesentlicher Bedeutung, gerade wenn Patienten nicht mehr gut oder nur noch sehr eingeschränkt sprechen können, wenn es Sprachbarrieren gibt zum Beispiel, dann wäre es ja schon oder ist es schon von großem Interesse, dass zumindest erstmal die Position des Patienten ungefähr bestimmen können, an dem der Notfall gemeldet wird. Das klappt in der Regel ganz gut bei diesen elektronischen Notrufsystemen, die mittlerweile in den Fahrzeugen verbaut sind. Es gibt ja auch mittlerweile Handyhersteller oder auch Uhrenhersteller, die praktisch starke negative Beschleunigung zum automatischen Auslösen eines Notrufes dann auch nutzen. Sowas funktioniert in der Regel schon heute. Aber wir haben zum Beispiel, wenn Sie den Notruf wählen, für die Leitstellendisponenten nur die Möglichkeit, den Ton praktisch darzustellen. Also der Disponent in der Leitstelle muss halt erfragen, wo Beschwerden sind. Er sieht aber diesen Patienten nicht oder die Patientin. Er sieht auch nicht, wie groß zum Beispiel eine Blutung ist oder wie schwer verletzt zum Beispiel ein Bein oder ein Arm ist. Das wäre noch eine deutliche Erleichterung für den Disponenten bei der Entscheidung, welches Rettungsmittel er entsendet. Gleiches gilt natürlich auch für die Möglichkeit, dass Vitalwerte praktisch schon beim Eingang des Notrufes mit erfragt werden können. Es ist in der heutigen Zeit technisch ja, glaube ich, kein Problem. Und da wird Herr Böhmer mir sicherlich zustimmen, selbst bei sich zum Beispiel die Sauerstoffsättigung zu messen, den Puls zu messen oder auch ein einfaches EKG abzuleiten. Auch hier kann ja künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen und hier verschiedene Alarmschwellen zum Beispiel einzustellen ist, wo der Patient dann zum Beispiel auch alarmiert wird. Im Rahmen von Studien funktioniert das zum Beispiel schon. Wir haben also Patienten, die zum Beispiel mit einem mobilen EKG-Gerät ausgerüstet sind. Das sind Patienten, die schon mal schwere Rhythmusstörungen haben und dann alarmieren die praktisch aufgrund von Algorithmen dann durchaus den Rettungsdienst auch alleine, diese Patienten.
In den anderen Anwendungsbereichen macht das natürlich einfach, das haben wir hier im Podcast verschiedentlich gehört, einfach Sinn zu sagen, wenn PatientInnen langfristig unter Beobachtung stehen sollen und sie dafür in der Klinik oder in den Untersuchungsrahmen kommen, sind die Werte teilweise nicht repräsentativ zu denen, die man eben in einer Wohlfühlatmosphäre meist zu Hause einfangen kann. Ist aber jetzt natürlich hier bei einem rettungsmedizinischen Einsatz nicht ganz miteinander vergleichbar. Aber Herr Böhme, wie erleben Sie das auch? Was haben Sie da vielleicht auch für Ziele mit dem Startup zusammen, dass man irgendwie sagt, okay, Man koppelt das vielleicht. Ist es vielleicht nicht nur ein Produkt für die medizinische Anwendung? Ist das vielleicht in, weiß ich nicht, 10 Jahre, vielleicht sind die schon zu groß gesteckt, etwas, was man auch im Alltag zur Verfügung stellt? Koppelt man das dann vielleicht sogar an Smartwatches, Smartphones, dass sie sich sogar austauschen können? Oder ist das wirklich noch ziemliche Zukunftsmusik?
Also es ist ja so, dass immer eine Blutprobe genommen oder entnommen werden muss, und ich sehe das vor allen Dingen eigentlich für den professionellen Anwender, also sprich ein Rettungsassistent, Sanitäter, Notfallsanitäter oder eben Notarzt oder Notärztin. Gleichwohl auch so Richtung, wurde angesprochen, Pflegeeinrichtungen, also langzeitbeatmete Patienten zum Beispiel, wo auch dann eine Pflegekraft sehr gut Blut abnehmen könnte vielleicht, um darauf eine Probe durchzuführen. Ich sehe einen anderen Punkt eigentlich, der wichtig ist und den wir auch gerne ansprechen können. Und zwar hatte Herr Lang erwähnt, dass die Anzahl an rettungsdienstlichen Einsätzen hochgeht. Es gibt jetzt keine Patentlösung dafür. Ich hatte das bei einem Vortrag von der Björn-Steiger-Stiftung gehört, dass es in Österreich, in einigen Bundesländern deutlich stärker am Telefon abgefragt wird und es vor allen Dingen auch der Disponent dann mehr Möglichkeiten hat, diesen Anrufer weiterzuleiten. Also er hat mehr Optionen als diese 116, 117. und die Notfallsituation auszulösen, sondern kann eben auch einen Seelsorger oder eine Kinderkrankenschwester oder Ähnliches dazu holen und zu sagen, okay, es gibt einen Experte, der das vielleicht am Telefon auch klären könnte. Das geht meiner Meinung nach schon in die Richtung Telemedizin. Es wurde angesprochen mit Fotos, dass das eine Auswirkung haben könnte. Und so sehen wir eigentlich jetzt, um auf unser Produkt zu kommen, also Diagnostik vor Ort in jeglicher Form kann eben helfen, auch zum Beispiel einem Telenotarzt, also ein Notarzt, der nicht vor Ort ist, aber eben auf die anwesenden Rettungssanitäter zurückgreifen kann, auch dann mit Diagnostik unterstützen. Das heißt also, man sieht es vielleicht nicht dem Patienten an, dass er eine Kohlenmonoxidvergiftung hatte. Wir hatten das vorhin erwähnt. Wenn der Notarzt aber dann sagt, bitte machen Sie eine BGA und prüfen Sie, wie der Kohlenmonoxidgehalt ist, dann kann man das in diesem ganzen Kontext, dass der Notarzt vielleicht gar nicht mehr rausfahren muss, trotzdem aber diesen Messwert hat und daraufhin seine Entscheidung treffen kann, muss der Patient mitgenommen werden oder kann der da bleiben, würde unser Produkt in diese Telemedizin mit einspielen.
Ich habe noch eine Frage. Darüber haben wir eventuell gesprochen und ich habe es nicht in Erinnerung, aber wie viel Blut muss denn für Ihr Gerät entnommen werden? Weil ich habe vorhin die ganze Zeit an wie so einen Diabetes-Test, so einen Piekser quasi gedacht. Deshalb kam ich auf den Gedanken, ob es nicht möglich wäre, dass Leute das auch zu Hause für sich quasi haben, weil diesen Piekser haben ja mehr oder weniger die Leute, die mit dieser Erkrankung leben, zu Hause. Kann ich mir das so vorstellen oder ist das dann
Es geht in die Richtung. Also man braucht für eine Analyse 20 Mikroliter Blut. Das ist so ein großer Tropfen Blut, würden wir sagen. Ein Diabetes-Piekser braucht meines Erachtens so 5 Mikroliter ungefähr. Das weiß Herr Lange vielleicht besser als ich. Vergleichbare Geräte so in der Klinik brauchen deutlich mehr. Also wir haben schon sehr wenig Blut, was wir benötigen für eine Analyse, weil wir es eben nur optisch analysieren. Also wir durchleuchten das Blut nur jetzt ganz vereinfacht formuliert. Das ist schon auf jeden Fall ein Vorteil. Wir hatten das vorhin schon einmal besprochen. Es geht eben auch darum, welchen Messwert kann man aus welcher Entnahmestelle sozusagen schließen. Und wenn es darum geht, eine Kohlenmonoxidvergiftung oder eine pH-Verschiebung festzustellen, das würde mit so einem Piekser über den Finger oder über das Ohrläppchen funktionieren.
Ja.
Wenn es darum geht, jetzt den Partialdruck Sauerstoff zu bestimmen, dann wird es ungenau im Fingerkuppe. So zumindest die aktuelle Studienlage, die ich kenne. Herr Lang, das müssen Sie vielleicht besser sagen.
Also die variable Wahl des Entnahmeortes ist für den Rettungsdienst, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sie hatten ja schon die Altersgruppe der sehr Kleinen, also der Säuglinge, Neugeborenen angesprochen, wo es oft nicht so einfach ist, ein venöses Blut heranzukommen, also eine Vene zu punktieren. Da ist es extrem hilfreich, wenn zum Beispiel mit einem kleinen Pieks im Finger oder im Ohrläppchen praktisch dann kapilläres Blut, so als er die Fachbezeichnung, entnommen werden kann, um orientieren praktisch schon mal den Patienten zum Beispiel mit dem System von Herrn Böhme zu untersuchen. Das wäre schon sehr, sehr hilfreich. Bei erwachsenen Patienten wird in der Regel ein venöser Zugang gelegt. Also die Patienten sagen umgangssprachlich, ich habe eine Nadel bekommen, und darüber können dann auch gleich Blutentnahmen für das Krankenhaus, dann für die weitere operative Diagnostik genommen werden und dann praktisch mit als Abfallprodukt, obwohl das Abfall bitte in Anführungszeichen zu bestehen ist, dann auch gleich im rettungsdienstlichen Setting die Point-of-Care-Diagnostik durchgeführt werden kann, also die Labordiagnostik vor Ort am Einsatzort.
Jetzt habe ich ja eigentlich vor ein paar Minuten gesagt, hier, das ist unsere Zukunftsfolge. Wie sieht denn Ihre Zukunft aus? Und habe eigentlich meine Zukunftsideen quasi hier reingebracht. Also kommen wir jetzt dahin zu sagen, Herr Böhme, wie sieht denn die Zukunft aus? Wir haben auch schon gerade in diesem Startup-Kontext gehört, natürlich ist es schön, gerade wenn man es schafft, ein Produkt auf den Markt zu bringen, dann eventuell auch Messwerte noch zu erschließen. Und dann ist das so auch die Frage eines Unternehmens, das ist natürlich jetzt sehr weit in die Zukunft geblickt, muss dann ein neues Produkt her, muss sich das Produkt verändern, kann man nur in Anführungsstrichen mit einem Produkt lange bestehen, gerade im medizintechnischen Bereich, das kann man glaube ich schon ausschließen. Wie sind da so die Visionen, die natürlich wahrscheinlich auch noch sehr abstrakt sind, aber zum unternehmerischen Denken und Handeln ganz, ganz elementar wichtig sind?
Also wir entwickeln jetzt eine Analyseplattform, mit denen man optisch eben verschiedene Blutparameter bestimmen kann. Und wir sagen ganz bewusst, dass wir diese Analyseplattform im ersten Schritt in ein portables, mobiles Blutanalysegerät einbauen. Mhm. Das heißt zum einen, dass wir mit diesem Parameterset, mit dem wir starten, dass wir es auch nochmal erweitern können. Also Elektrolyte wurden jetzt schon mehrfach angesprochen. Da ist mit der Technologie, mit der wir arbeiten, es möglich, eben auch über andere Testchip-Varianten zum Beispiel, dann auch andere Parameter zu messen. Diese Analyseplattform sieht aus unserer Anwendung auch, gibt es Anwendungen in der Klinik zum Beispiel auch, aus unserer Sicht. Das heißt also, wenn es darum geht, vielleicht auch mal eine kontinuierliche Blutgasanalyse durchzuführen, in Verbindung mit einer Herz-Lungen-Maschine zum Beispiel, dann wäre es auch dort möglich, über unsere Sensortechnologie eben kontinuierlich Blut abzunehmen oder was sowieso durchläuft, kontinuierlich eine Blutgasanalyse durchzuführen. Das ist so das, was aus Gerätesicht angeht. Ansonsten die Standardsachen, die sozusagen da immer genannt werden bei Technologie, Miniaturisierung, also Bauteile werden kleiner, werden günstiger.
Ja.
Das Gerät wird kleiner, leichter. Das ist sicherlich alles in zukünftigen Gerätegenerationen möglich. Um vielleicht nochmal auf diese Anwendersicht zu sprechen und wie sich der Markt entwickelt aus unserer Sicht und wo wir eben Chancen sehen. Das eine ist es, das hatte Herr Lange auch schon angesprochen, dass der Versorgungsanspruch eigentlich in der Notfallmedizin für uns unverändert hoch ist. Also Patienten erwarten eigentlich auch, dass wenn der Notarzt dann eintrifft, dass ihnen geholfen wird. Also sprich, dass eine Diagnostik ähnlich wie im Krankenhaus eigentlich auch schon am Einsatzort möglich ist und dass auch Entscheidungen auf der Basis oder auf der Grundlage getroffen werden kann. Und das ist was, wo wir sagen, das steht uns sicherlich in die Karten, weil wir bringen eben diese Diagnostik, die Standard in der Notaufnahme ist, direkt an den Einsatzort. Das hat für mich immer noch diese Komponente der Rechtssicherheit auch so ein bisschen. Also man kann auch, wenn man sagt, okay, ich habe aber hier eine Blutgasanalyse durchgeführt und festgestellt, dass alle Werte unauffällig sind, das ist auch eine Aussage, die man dokumentieren kann, die auch vielleicht gerichtsfest ist, wenn es dann irgendwann doch nochmal nach dem Abrücken der Notfallmediziner zu einem Notfall an dem Einsatzort gekommen ist. Das ist das eine. Das andere, was ich wichtig finde, ist eigentlich die Versorgungssituation. Herr Lange hat es auch angesprochen, dass es sehr oft so hausarztähnliche Einsätze sind. Die Versorgungsstruktur gerade im ländlichen Raum, also was so Kliniken angeht, wird eher zurückgebaut als ausgebaut. Und man sieht das auch an so Fahrzeiten oft. Also gerade im ländlichen Raum sind die Fahrzeiten vom Einsatzort bis zum Eintreffen des Patienten in der Klinik recht lang. Das sind eben auch, wenn die Zeit länger wird, gibt es eben auch mehr Zeit, wo eine Diagnostik sinnvoller eingesetzt werden kann aus unserer Sicht. Also wenn im städtischen Umfeld jemand 2 Minuten oder 5 Minuten von der Klinik einen Notfall hat, dann hat man den relativ schnell auch im Krankenhaus, den Patienten. Wenn man auf dem Land einen Notfall hat und das vielleicht eine 40 Minuten Fahrzeit in der Spezialklinik ist, dann ergibt so eine Diagnostik auch viel mehr Sinn. Und da wollen wir eigentlich hingehen.
Ich mache auch gerne so ein Running Gag eigentlich hier im Podcast. Was sind Ihre 3 Wünsche? Manchmal hat man aber auch gar nicht unbedingt 3 Wünsche. Aber wenn Sie jetzt sagen würden, ich blicke in die nächsten 10 Jahre und könnte mir gut vorstellen, dass das und das und das vielleicht einfach meinen Arbeitsalltag und der meiner KollegInnen vereinfacht. Was sind denn vielleicht so Sachen, wo Sie sagen, das sehen Sie in Zukunft oder das würden Sie sich einfach wünschen?
Also 3 Wünsche reichen da gar nicht, ja.
Ja.
Aber ich fange mal einfach an. Zum einen ist mir dafür sorgen, dass wir auf den Rettungsmitteln, die wir ja haben, die Geräte praktisch beherrschbar bleiben und auch von der Menge her beherrschbar bleiben und auch transportabel bleiben. Das ist ja eine Herausforderung. Das gilt vor allen Dingen auch für den Aspekt, dass wir gerne im Rettungsdienst eigentlich komplett digital arbeiten wollen. Das heißt also komplett papierlos. Und optimal ist natürlich, dass wir alle Werte, die wir erheben, sowohl von zum Beispiel einem Elektrokardiogramm, über die Blutzuckermessung, vielleicht bis auch zum einem Kohlenmonoxidwert, alles auf einem einheitlichen Gerät dargestellt bekommen. Das heißt also, das Einsatzprotokoll, was bei Rettungsdienste führen, digital ist, die Vitalwerte dort auch gleich digital eingetragen werden. Was wir vermeiden müssen, dass wir mehrere digitale Benutzeroberflächen mit dem Einsatz führen. Das ist also der große Wunsch, vor allen Dingen auch an die Start-Upper, zu prüfen, wie man diese Systeme in bestehende digitale Einsatzprotokolle implementieren können. Das erhöht die Anwenderfreundlichkeit um ein deutliches Maß, damit der Rettungsdienst nicht einfach sagt, oh, da müssen wir noch mehr transportieren. Ja, das ist so ein Wunsch in Richtung Industrie und Entwickler. Das andere ist, dass wir viele Daten liefern, rettungsdienstlich auch schon in die Krankenhäuser übersenden können. Wenn wir also Patienten vor Ort behandeln, können wir praktisch EKGs übertragen. Wir können auch schon Einsatzprotokolle durchaus auch in Krankenhäuser übertragen. Aber was uns im rettungsdienstlichen Alltag fehlt, ist, dass wir zu Patienten oft keine bis nur sehr rudimentäre Informationen haben. Also der Zugriff zum Beispiel auf den letzten Arztbrief wäre rettungsdienstlich zum Beispiel extrem wichtig. Auch wieder im Aspekt, dass wir Doppeluntersuchungen, Doppeleinweisung, unnötige Einweisung vermeiden können. Aber da sind wir bei unseren Notfallpatienten, die oft nicht oder nur sehr eingeschränkt kommunizieren können, wirklich sehr alleingelassen. Und da macht der Datenschutz auch in dem rettungsdienstlichen Alltag das Leben unnötig schwer. Wir haben momentan ungefähr im notärztlichen Bereich eine Versorgungsrate von Patienten, die wir zu Hause lassen können, also ambulant versorgen können, von ungefähr 25%. Ich denke mal, wenn wir die Option hätten Blutgasanalyse flächendeckend und die Option hätten auch auf Vorbefunde des Patienten zurückzugreifen, könnten wir wahrscheinlich die ambulante Versorgung vielleicht bis auf 50% zu Hause noch erhöhen. Das heißt also, dass jeder zweite Patient auch dann zu Hause bleiben kann und ein entsprechendes Versorgungssystem auch dann praktisch zugewiesen bekommt. Ne? Und der dritte Wunsch, den ich habe, das hatte Herr Böhmer ja auch schon angesprochen, ist diese föderale Struktur, die wir in Deutschland haben, was rettungsdienstlich angeht. Rettungsdienst ist leider Ländersache. Die Länder geben dann diese Verantwortung an die einzelnen Landkreise und Kommunen ab. Und so haben wir ein wirklich sehr, sehr, sehr diverses Bild rettungsdienstlich in ganz Deutschland. Das führte dazu, dass auch der Wiedererkennungswert des Rettungsdienstes in einer Stadt mit verschiedenen Leistungserbringern zum Beispiel sehr, sehr gering ist. Ja, wir haben Rettungsfahrzeuge, die sehen weiß aus, andere sehen gelb, haben rote Streifen, dann haben wir weiße Fahrzeuge mit grünen Streifen. Das führt nicht dazu, dass die Bevölkerung praktisch dann einen Wiedererkennungswert hat und ich würde mir wünschen, dass wir das als Daseinsvorsorge, ähnlich wie die Polizei, zumindest erstmal ländereinheitlich machen und vielleicht sogar bundeseinheitlich machen. Herr Böhmer wird wahrscheinlich uns mir auch bestätigen können, dass es die Menschen, die in Schleswig-Holstein leben, keine anderen Probleme haben als in Thüringen. Gibt also auch keinen Grund, dass die Rettungsmittel anders aussehen, dass andere Medikamente vorgehalten werden. Das würde auch, glaube ich, die Patientensicherheit deutlich erhöhen und auch so Telemedizin viel einfacher machen. Das sind so ganz kurz formuliert und angerissen Wünsche, die wir gerne umgesetzt hätten.
Ja, also ich sage ja, das ist so ein kleiner Running Gag, weil ich leider sagen muss, dass der Podcast nicht als gute Fee fungieren kann und ich aber trotzdem immer hoffe, dass hier ganz viele Leute zuhören, die auch ihre Wünsche hören und eben im besten Fall weitere andere Startups mit anderen Schwerpunkten als Herr Böhmer und sagen, das setzen wir uns auf die Karte und lassen da einen Wunsch von Herrn Lang in Erfüllung gehen. Aber wir kommen tatsächlich schon wieder zum Ende und zu unserem letzten Themenschwerpunkt unserer zweiten Folge. Da geht es immer darum, dass wir sagen, gerade angehende DoktorandInnen kommen jetzt irgendwie frisch aus dem Studium. Wir haben schon gehört, gewisse Fachbereiche bringen eine interdisziplinäre Forschung auch schon im Studium einfach mit. Das ist naheliegend, dass man da zusammenkommt. Hier bei diesem Podcast haben wir das eigentlich immer so, dass eine Vermischung zwischen Ingenieurtechnik und Medizintechnik durchaus naheliegend ist. Trotzdem scheint es gerade für jüngere Leute noch so eine Überwindung zu sein, zu sagen, okay, ab diesem Zeitpunkt spätestens gehören Vernetzungen mit dazu. egal, welchen Karriereweg ich jetzt nun gehe, ob es eben der Weg einer Ausgründung ist, ob es eben der Weg der Forschungskarriere ist oder der Industrieweg, Vernetzungen sind irgendwie elementar wichtig. Der Podcast ist organisiert durch die DGBMT und eben im größeren Rahmen durch den VDE. Das heißt, das sind ganz große Vernetzungsmöglichkeiten, nicht die einzigen. Und mich interessiert immer ganz besonders, was sind denn Ihre eigenen Erfahrungen oder was waren vielleicht damals, als Sie in dieser Situation waren, Ihre ersten Schritte, Ihre Gedanken? Was können Sie vielleicht unseren oder gerade unseren jungen ZuhörerInnen so auf den Weg geben, was man vielleicht bedenkt oder wo Sie sagen, ach Mensch, das habe ich selber damals gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber jetzt im Nachhinein, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Herr Lang, wie war das bei Ihnen?
Wenn man in so eine Funktion reinrutscht, wo man auch für das Rettungsdienstfachpersonal, für das Qualitätsmanagement Verantwortung trägt. Und das ist ja nicht wie ein Ausbildungsberuf, dass man Ärzteleiter Rettungsdienst wird, sondern man macht eine Woche einen Kurs und dann ist man, kann man dann berufen werden dazu. Und das Netzwerk ist ganz extrem. Also, und das ist ein wesentlicher Faktor, sich zu wissen, an wen man sich wenden kann, bei wem man sich Rat einholen kann, wo ähnliche Probleme schon mal gelöst worden sind. Das ist ja für das Zeitmanagement auch ganz wichtig. Viele Probleme sind ja schon mal bearbeitet worden. Es gibt Lösungsansätze. Und das Netzwerk ist deswegen hilfreich, weil man dann auch einfach Parcel und Copy machen kann. Und die Kolleginnen und Kollegen, die in meiner Position in Thüringen sind, gestatten das auch, dass wir die Lösungsansätze auch in andere Rettungsdienstbereiche kopieren. Aber trauen sich dazu, fragen Sie einfach, bevor Sie eine Entscheidung treffen, fragen Sie einfach, wer Ihnen da weiterhelfen kann. Also gerade im rettungsdienstlichen Setting kann ich sagen, sind wir extrem offen, legen unsere Quellen auch da. Und ich bin jetzt persönlich ein Mensch, der praktisch nicht auf seinem Expertenwissen sitzt, sondern vermittle auch gerne die Informationen, damit man auch weiß, wie Rettungsdienst funktioniert und was man dann auch für Lösungsansätze oder für neue Ideen dann auch einbringen kann. Das halte ich für extrem wichtig. Wenn man sich nicht mitteilt und auch mal nicht die Wettecke anhebt und mal drunter gucken lässt, dann werden wir uns auch nicht voranentwickeln.
Zum Thema Netzwerk sehe ich das sehr ähnlich. Also es gibt viele Startups, die auch vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die vielleicht die Probleme, die wir heute haben, schon gestern gelöst haben. Und da von dem Wissen zu profitieren, ist extrem förderlich und hilfreich. Gleichzeitig auch geht auch in eine ähnliche Richtung wie das, was Herr Lang gesagt hat, keine Angst vor Fehlern zu haben. Also viele, glaube ich, starten nicht, weil sie denken, sie können es nur falsch machen. Und das ist komplett normal und das gehört immer dazu, auch Fehler zu machen. Und umso mehr man sich in diesem Netzwerk bewegt, umso mehr erkennt man eigentlich, dass auch alle Fehler machen. Und auch bei denen man es vielleicht nicht am Anfang sieht, die machen auch Fehler. Sie können es vielleicht nur besser überspielen. Und das ist total gut zu sehen und bringt auch Spaß, dann daran zu lernen an so einem Projekt.
Ja, ist auch etwas, was wir in der Forschungskarriere immer wieder gesehen haben. Natürlich ist Forschung, es ist elementar wichtig, dass immer wieder neue Fragen entstehen, dass Fragen auch nicht sofort gelöst werden. Und es gibt Promotionen, die sind auch mal über einen längeren Zeitraum wirklich tough, weil vielleicht Dinge nicht funktionieren oder nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, Ergebnisse eben nicht erzielt werden können. Und gerade da hat sich gezeigt, dass es auch ein Riesenvorteil, wenn man entweder in einer Forschungsgruppe ist und sich austauschen kann oder eben dort einfach die Möglichkeit hat, auf Konferenzen oder Kongressen oder anderen Veranstaltungen sich mitzuteilen. Ich bin immer der Meinung, so wenn man reinguckt, natürlich gibt es auch hier und da einen Konkurrenzgedanken. Gewisse Dinge kann man vielleicht nicht immer an allen Ecken gut kommunizieren. Das ist, glaube ich, schon noch ein Punkt, gerade wenn Sie jetzt auch sagen, Startups haben vielleicht ähnliche Erfahrungen und können diese miteinander teilen. Ich glaube schon, dass das doch mit reinspielt, was kann ich wie wo kommunizieren. Aber ich bin total Freundin davon, aus Nachhaltigkeitsaspekten ohnehin zu sagen, um innovative, tolle Ideen nach vorne zu bringen, ist es total wichtig, sich eben auszutauschen, damit möglichst viele Startups oder Forschungsschwerpunkte oder wie auch immer erfolgreich an ein Ziel kommen. Und dann sollte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle dort Dinge außen vor lassen, um ein langfristiges Ziel auch wirklich schaffen zu können. Ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie hier heute wieder zu Gast waren. Und er kann nur wieder aufrufen, bei allen Fragen melden Sie sich sehr gerne. Sie können auch Herrn Lang und auch Herrn Böhme auf den Social-Media-Kanälen wiederfinden, sowohl bei LinkedIn sie selber, das werde ich auch in den Shownotes verlinken, aber natürlich auch über die offiziellen Kanäle der DGBMT und des VDEs. Und ich freue mich auf in 2 Wochen mit unseren nächsten Gästen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis dann.
Bleiben Sie gesund und neugierig.
Tschüss.